ganz, wie Jesus ganz laut, Shukara, Shukara, Shukara. Das ist eines der Namen von einer der Inkarnationen Lord Krishnas als Eberinkarnation. Und er nahm dann tatsächlich, als er diese das ausrief, diese Form der Eberinkarnation an und kletterte auf die Schultern von Murari Gupta. Lange Zeit tanzten die beiden völlig von Ekstase überwältigt im Hof von Murari Gupta. Und dann ging Lord Chaitanya zu Shuklambara, das Brahmachari, einem seiner ewigen Gefährten, und aß von Shuklambara das Brahmachari gekochtem Reis, den sich Shuklambara erbettelt hatte, indem er von Haus zu Haus gegangen war. Und dort erklärte er dann den Devotis einen Vers. Ein Vers, der praktisch die Grundlage von unser Hare Krishna ist. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalo Nasteva, 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 Gatya Anyata. In diesem Zeitalter des Kalis gibt es keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg und es gibt keinen Namen als das Zenten der Heiligen Namen und als der Zenten der Heiligen Namen. Und um diesen Punkt sehr klar zu machen, hat er denn diesen Text gesprochen, ist ein bisschen versperrt, ist aber gleich bestimmt uns allen sichtbar wird. Ein Vers, den wir heute Abend schenken werden. Dieser Vers ist praktisch in großer Ekstase erklärt worden und ist eine Erklärung dafür, warum man davon ausgehen kann, dass in diesem Zeitalter des Kalis das Singen der Heiligen Namen der machtvollste Vorgang ist, um Gottes Verwirklichung zu erlangen. Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatara.
Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatara.
Nama Hoyti Hoya Sarva Jagat Nishtara.
Nama Hoyti Hoya Sarva Jagat Nishtara.
Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatara.
Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatara.
Hoyte haya sarva jagat nishtara. Im gegenwärtigen Zeitalter des Kali ist der heilige Name des Herrn, der Hare Krishna Mahamantra, die Inkarnation Shri Krishnas. Wenn man einfach den heiligen Namen chantet, ist man mit dem Herrn unmittelbar zusammen. Jeder, der dies tut, ist ohne Zweifel befreit. Ich möchte den Text noch einmal vorlesen. Im gegenwärtigen Zeitalter des Kali ist der heilige Name des Herrn, der Hare Krishna Mahamantra, die Inkarnation Shri Krishnas. Wenn man einfach den heiligen Namen chantet, ist man mit dem Herrn unmittelbar zusammen. Jeder, der dies tut, ist ohne Zweifel befreit. Der heilige Name wird deswegen als so machtvoll angesehen, weil er eine Inkarnation Krishnas ist und voll und ganz Krishna selber ist. Ich merke gerade, dass ich schon noch ein Mantra sprechen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Hare Krishna, Hare
dabei zu versuchen zu erklären, wieso der heilige Name, wie soll ich mich ausdrücken, so besonders ist. Und die Antwort darauf war, dass der heilige Name eine ganz besondere Form von Krishna ist. Eine Form, wo Gott die Form von Klang annimmt. Und das ist für uns bestimmt ein etwas schwieriges Konzept, wie Krishna identisch sein kann mit einem Klang, mit den Klangschwingungen seines Namens. Denn bei uns gelingt das nie. Also wir könnten niemals identisch werden mit unserem Namen. Wie man das erklären soll, da könnte man viele Gedankenmodelle aufbauen und viele Beispiele geben. Aber es wird doch auf eine bestimmte Art und Weise immer Krishnas Mysterium bleiben, wie er es macht, dass er voll und ganz identisch ist mit dem Namen Krishna. Dieses Annehmen dieses heiligen Namens und dieser Identität in Form des heiligen Namens ist etwas ganz und gar Spirituelles. Genauso wie ihr niemals die Seele sehen könnt mit diesen Augen, die Seele aber nichtsdestotrotz da ist, so ist es auch nicht möglich, mit den Augen oder auch mit dem Gehör zu verstehen, dass Krishna einfach in Form des heiligen Namens gegenwärtig ist. Das ist ein großes Wunder. Das ist ein großes Mysterium. Das ist eine große Gnade, könnte man sagen. Jiva Goswami, um irgendwie zu versuchen, zu verdeutlichen, wieso Krishna identisch ist mit Krishna, dem Klang Krishna, gibt ein Beispiel. Er sagt, eine Melodie können wir niemals sehen. Wenn Dandadrik seine Melodien singt, können wir niemals diese Melodie sehen. Also es ist nicht möglich, zum Beispiel für jemanden, der auf dem Parkplatz ankommt und dann Dandadrik im Tempel sieht, zu sehen, was das für eine Melodie ist, die er da gerade singt. Aber nichtsdestotrotz ist eine Melodie im Raum gegenwärtig. Man hört sie. Aber man kann sie eben nicht sehen. So ist es auch mit Krishna. Er ist in dem heiligen Namen gegenwärtig und das können wir nicht sehen. Er ist da. Aber dass er da ist, können wir an der Wirkung, die der heilige Name auf uns ausnimmt oder auf uns ausübt, merken. Und es gibt nach dem Padma Purana einige Wirkungen. Ich hatte sie mir aufgeschrieben und habe jetzt natürlich dieses Buch. Das ist mein Sonnenbuch, nenne ich das. Weißt du, welches Sonnenbuch ist? Das werden wir nachher ein bisschen hören und ein bisschen analysieren. Aber zunächst einmal möchte ich gerne ein bisschen über die Theologie des heiligen Namens sprechen. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von heiligen Namen. Die sogenannten erstrangigen heiligen Namen und die sogenannten zweitrangigen heiligen Namen. Wisst ihr schon, was das für ein Unterschied ist? Was ist ein erstrangiger heiliger Name? Krishna zum Beispiel, ja. Das ist ein Beispiel. Wie würdest du das erklären? Hari, ja, das ist auch ein erstrangiger heiliger Name. Aber was ist das? Ich habe Beispiele dafür gegeben. Das ist ganz direkt Krishna. Und das zweite, ja, der zweitrangige Name, was ist das? Das sind auch gute Beispiele, die du... Sind die Erweiterung von Krishna... Well, gut, dass ihr ein paar Gedanken dafür habt. Unsere Meinung ist jetzt sehr gebildet. Ich möchte es mal so darstellen. Die erstrangigen Namen sind Namen von Gott aus seiner Perspektive, wie in seinem Königreich, in seinen Spielen er genannt wird. Zum Beispiel nennen ihn manche den Sohn von Yashoda, Yashodanandana. Oder andere nennen ihn Devakinandana. Oder Gopi, Priya, Jana, Vallabha und Krishna, Radha, Raman und so weiter. Das sind Namen, die sich auf das direkt im Königreich Gottes befinden. Und die zweitrangigen Namen sind Namen, die aus unserer Perspektive kommen. Ein ganz typischer Name ist Gott. Gott kommt von dem altdeutschen Wort gut. Die Menschen haben sich vorgestellt, Gott, der muss ganz und gar gut sein. Also der beste Name für dieses Wesen, was die Ursache von allem ist, ist sowas gut. Also der Gute, nicht? Wie Ute die Gute. Nicht? So ist das Gott, der, oder dieser absolute, der Gute, Gott, also Gott. Oder der Schöpfer. Shrishtikata nennt man das zum Beispiel, denjenigen, der die Schöpfung gemacht hat, ist etwas, was wir aus unserer Perspektive sehen und wie wir aus unserer Perspektive hier in der Welt Gott wahrnehmen können. Paramatma ist ein anderer solcher Name. Der Allgegenwärtige ist auch eine. Oder im Deutschen der Name der Allwissende oder Allmächtige, ganz genau. Das sind alles Dinge, wie wir in dieser Welt Gott sehen. Aber die erstrangigen Namen, Krishna, wie er in der spirituellen Welt von seinen liebsten Geweihten gesehen werden und wie er aus seiner Perspektive am liebsten auch gesehen werden möchte. Ich möchte euch einmal ein kleines Beispiel, Dankeschön, von dieser Sicht sehen. Ich möchte euch direkt von Krishnas liebster Devotee, nämlich Srimati Radharani, sagen, wie sie im Govinda Lilamrita über Krishna spricht. Da werdet ihr einen Unterschied merken. Da werdet ihr sofort merken, wie das jetzt etwas ganz Persönliches ist. Direkte Information über Gott aus der ersten Hand. Nicht so, wie man sieht von dieser materiellen Welt, wenn man aus der Welt herausschaut und Gottes Wirkung in der Welt sehen will. Sie sagt, hey Vishakha, Govindas körperliche Ausstrahlung ist noch schöner als eine neue Monsunwolke. Und seine wunderschönen Kleidungsstücke ähneln Blitzen, die über den Himmel jagen. Krishnas faszinierende Flöte vergrößert seine Eleganz. Und sein Gesicht sieht noch schöner aus als der Herbstmond. Eine Krone mit Pfauenfedern ruht auf seinem Kopf. Und ein Halsband aus Perlen und Juwelen schmückt seine breite Brust. Und sie sieht aus wie eine Reihe von Sternen, die über den dunklen Himmel glitzern. O Saki, Krishna anzuschauen, sättigt die Augen mit transzendentaler Glückseligkeit. Das hat sie also beschrieben, wie Krishnas Form aussieht. Jetzt beschreibt sie, wie seine Stimme klingt. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie klingt die Stimme Gottes? Krishnas tiefe Stimme ähnelt den Grummeln von Wolken. Grummeln ist vielleicht nicht so schön. Resounds like a rumbling cloud. Klingt wie eine Donnerwolke. Und seine Ornamente, das Klingeln seiner Ornamente verführt die Ohren. Wenn Krishna scherzt, hat das viele, viele Bedeutungen. Und seine bezaubernde Flöte stillt die Herzen von allen. Oh, Vishakha, meine Ohren sind völlig gefangen genommen von Krishna. Oder spricht sie darüber, wie Krishna riecht. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie Nicht? Wie, also ich glaube, man weiß nur, wie jemand riecht, mit dem man ganz eng zusammen ist. Vielleicht, ja, dem Kind vielleicht. Aber das, hier hören wir jetzt, der Geruch von Krishnas Körper riecht so wie Moschus. Die acht reich beschmückten Lotusse seines Körpers sind noch duftender als eine Mischung aus Lotusblumen und Kampfer. Krishna hat acht Lotusse, seine Füße sind Lotusfüße, sein Nabel, seine Brust, seine Hände, sein Mund, seine Augen. Auf diese Weise hat er acht Lotusse insgesamt. Manchmal ist es so, wenn Krishna durch Vrindavan geht, wenn er geht, in seinen Fußabdrücken bilden sich dann Lotusblumen und gehen auch Blumen. Könnt ihr euch das vorstellen? Stellt euch mal vor. Krishna würde hier längst kommen. Am besten über unseren Rasen, der durch einen immer breiter werdenden Trampelpfad markiert wird. Nicht? Und würde dann darüber gehen und plötzlich würde in seinen Fußabdrücken Lotusblumen auftreten. Wir würden sagen, das würde und dann wird also beschrieben, wie sein Körper geschmückt ist mit den feinsten Aguru-Düften, Kampfer, Chandan, das ist Sandelholz und Moschus. Und dann erzählt Radharani also so weiter und entsprechend dieser, sagen wir mal, dieser Beschreibung sagt sie denn schließlich, wie sie diesen Krishna nennt und sagt einen ersten Namen, einen erstrangigen Namen. Er sagt, Krishna ist Govinda. Go heißt, kann die Sinne bedeuten und Inda heißt, was beherrscht und was völlig überwältigt. So ist also ein erstrangiger Name von Krishna Govinda, derjenige, der die Sinne überwältigt. Nun gibt es also, wie ich schon sagte, erstrangige und zweitrangige Namen Gottes. Und wenn man die erstrangigen Namen Gottes chantet, dann kriegt man eine Beziehung zu diesem Krishna in diesem, sagen wir mal, in seinem Königreich Gottes und wird so, wie soll ich mich ausdrücken, wunderbar erhoben in seinem spirituellen Leben, bis man seinen eigenen Rasa, das heißt seine eigene Beziehung zu Krishna entdeckt. Wenn du aber nur Namen singst, chanten würdest, wie Paramatma und Vishnu und so weiter, könntest du niemals in dieses Königreich von Krishna hineinkommen. Deswegen sagen unsere Vaishnava Acharyas, wir sollten unbedingt die erstrangigen Namen des Herrn chanten. Diese Namen sind so köstlich, dass Narada sie, der große Weise Narada mit seiner Veena herumgeht durchs Universum und sie singt und dabei in Ekstase verfällt. Und denn sie haben auch diese Namen Krishnas, diese erstrangigen Namen Krishnas, eine unglaubliche, also fünf Eigenschaften, das sind aber nur so nebenbei Eigenschaften. Zunächst einmal werden durch das Chanten der Namen Krishnas einfach Sünden zerstört. Das ist die erste Wirkung. Wenn man die heiligen Namen des Herrn chantet, werden Sünden und karmische Auswirkungen zerstört. Wenn die Bodhis zum Beispiel in großer Krankheit sind, in großen Schmerzen, merken sie, wenn sie chanten, plötzlich ist das wie das beste Schmerzmittel. Plötzlich sind die Schmerzen irgendwo, sagen wir mal, nicht so nahe und starren einen aus dem Schrank an. Nicht? Und können es auch nicht glauben. Das ist eine Wirkung. Das beste Beispiel hierfür ist Ajamil. Ajamil der große Sünder, der Raubmörder und Frauenschänder lag auf seinem Todesbett. Und als er gerade dabei war, in seinen Todeskampf einzugehen, sah er plötzlich drei verzerrte Gestalten um ihn herum, die mit schnappenden Unterkiefer nahe kamen und ein Seil um seine Seele legten, um ihn aus dem Körper herauszuziehen, wie ein Zahnarzt, der mit einem Ruck einen Weisheitszahn aus dem Kiefer zieht. Das sahen die, das sah Ajamil. Und Ajamil war so heftig bewegt, dass er einfach losschäntete in großer Sorge einen der Namen Gottes. Narayan. Aber er meinte damit seinen kleinen Bub. In dem Augenblick, als er das schrie, hilflos schrie, kamen plötzlich vier leuchtende Vishnu-Dutas, Sendboten Vishnus heran, und sagten zu diesen Yamadutas, die ihn gerade abführen wollten und in die Hölle bringen wollten: Hey, halt! Die sagten: Wieso halt? Ja, weil durch das Singen der heiligen Namen Gottes, selbst wenn es ohne rechtes Vertrauen gemacht wird, schon sündhafte Reaktionen vernichtet werden. Der braucht jetzt noch nicht zu sterben. Der kriegt noch ein paar Tage länger. Sein natürlicher Tod ist also herausgezögert worden durch das Singen der Namen. Eine andere Wirkung ist, wenn man die heiligen Namen des Herrn chantet, dass man nennt das Bhajan Sukriti entwickelt. Durch die Ausübung von spirituellen Tätigkeiten, ihr könnt es euch so vorstellen, ist wie eine Einzahlung in ein spirituelles Bankkonto. Jemand, der viel spirituelle Tätigkeiten ausgeübt hat, wird leichter Fortschritt machen können, als jemand, der noch keine spirituellen Tätigkeiten ausgeübt hat vorher. Das sehen wir sehr oft bei der Hare Krishna Bewegung. Da gibt es Leute, die nach 20 Jahren noch immer in den Seilen hängen. Und es gibt welche, die nach einem Jahr schon unglaublich weit vorangeschritten sind. Und man fragt sich, woher? Manche sind sehr, sehr fortgeschritten, auch junge Devotees, habt ihr schon mal gemerkt? Wo man wirklich sagt, also Hut ab. Das liegt daran, dass die bringen in ihrem Gepäck, das sie mitbringen in dieses Leben, Sukritis, Nutzen hinein, also sagen wir mal die Auswirkung von bereits in der Vergangenheit ausgeübten spirituellen Tätigkeiten. So, das Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Ich rede jetzt immer davon, sagen wir mal, denjenigen, die reine Liebe zu Krishna erlangen, aber ich rede jetzt von ganz normalen Leuten. Das entwickelt dieses ein Guthaben auf dem spirituellen Bankkonto, was niemals verloren geht. Dann, die dritte Eigenschaft ist, wenn wir den heiligen Namen chanten, entwickeln wir Bhakti zu unserem Guru. Wenn man den heiligen Namen, manchmal merkt man, fühlt man sich von seinem spirituellen Meister ein bisschen entfernt. Und der Geist fängt an, wie es der moderne Geist immer tut, alles in Frage zu stellen und so weiter. Nicht? Aber wenn man richtig chantet, entwickelt man diese ganz wichtige Eigenschaft. Guru Bhakti, Aishish, das hast du noch nicht gehört. Mach euch deine Erwiderung, ich will das persönlich sagen. Aishish, wenn du Hare Krishna chantest, als dritte Nebenwirkung ist, du entwickelst Guru Bhakti. Sehr angenehm. Vierte Eigenschaft. Wenn man richtig Hare Krishna chantet, jetzt wird es schon intensiver, entwickelt man Loslösung. Selbst solchen himmlischen Freuden wie ein Halbgott wie Lord Brahma zu sein und die himmlischen Genüsse zu haben, werden einem plötzlich gleichgültig. Wenn wir nicht richtig chanten, merkt ihr das vielleicht manchmal, entwickelt man plötzlich Anhaftung. Anhaftung, wo man sich selber rüber wundert. Ich würde gerne ein
einen silbernen Flitzer haben, genannt Auto, mit Goodwill-Reifen und neuen Bremsblöcken und so weiter. Nicht? Da alle möglichen Anhaftungen entwickeln sich. Wenn man aber anfängt zu chanten, wird man losgelöst. Seid vorsichtig, wenn ihr angehaftet sein wollt im Leben. Chantet nicht richtig. Hare Krishna. Das war jetzt nur eines der typischen, nicht so guten Aussagen. Rupa Goswami macht auch so eine Aussage. Er sagt, meine lieben Freunde, wenn ihr weiterhin angehaftet sein wollt an Familie und an diese weltlichen Ablenkung, schaut euch bloß nicht die wundervolle Form Govindas an, die an der Yamuna, der an der Yamuna steht und auf seiner Flöte spielt und ganz verliebte Blicke auf seine Devotees werft. Schaut da nicht hin. Das ist eine positive Art zu sagen, wie man, wenn man Loslösung entwickeln will, eben richtig eine spirituelle Praxis ausmachen sollte. Und die fünfte Wirkung für jemanden, der den Hare Krishna Maha Mantra entwickelt, also chantet, so eine Nebenwirkung ist, dass er ganz von alleine Tattva, Jnana oder spirituelles Wissen entwickelt. Die Devotees, die chanten, haben schon öfters mal gemerkt, dass sie plötzlich Dinge sagen oder Zusammenhänge verstehen, die sehr schwierig, wo sie sich fragen, wo kommt denn das her? Kennt ihr das von eurem Leben? Dass man plötzlich Einsichten hat in Zusammenhänge, die man sich nicht gar nicht akademisch ausklammbüstern kann, nicht also so zurechtbauen kann. Es gibt große Geweihte, wie zum Beispiel Vamsidas Babaji, der nicht lesen konnte, zu denen aber viele Leute kamen, um von ihm zu hören. Es wird zum Beispiel berichtet, dass er hatte bei sich zu Hause so einen kleinen Deti, Gonitai Detis, und dann kamen Leute und stellten ihm schwierige Fragen, und er sagte, einen Augenblick, Gonitai, hast du die Fragen gehört? Was würdest du sagen? Und dann hat er gesprochen. Er hatte diese Schrift nicht vor sich gefunden. Er konnte ja nicht lesen. Aber das kam. So kann ein Devoti ebenfalls durch das Chanten der Heiligen Namen diese spirituelle Sicht dann entwickeln. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Die Nebenwirkungen vom Chanten der Heiligen Namen sind, dass da eine Kraft ist, sinnvolle Reaktion zu vernichten. Zweitens, dass man ein spirituelles Guthaben entwickelt, Bhajan Sukriti. Drittens, dass wir Guru Bhakti, Hingabe zu unserem spirituellen Meister entwickeln. Und viertens, dass wir Loslösung entwickeln von materiellen Genüssen. Und fünftens, dass wir Tattva Jnana oder auch Vijnana, Tattva Vijnana, spirituelles Wissen entwickeln. Das ist aus einem Vers vom Padma Purana entnommen, diese Aufzählung. Doch das Allerwichtigste, was wir erlangen können durch das Chanten des Heiligen Namens, ist Zugang zu diesem Königreich des Rasas, des liebevollen Austausches mit Sri Krishna. Und das ist, worum es uns eigentlich gehen sollte. Und nun, dieses Chanten oder diese Wirkung sind natürlich abhängig von einem ganz besonderen Faktor, nämlich Shraddha oder Vertrauen. Es wird analysiert, dass es im Grundsätzlichen zwei Arten von Shraddhas gibt. Shastriya Shraddha und Laukike Shraddha. Shastriya Shraddha ist Vertrauen, das man hat in die Heiligen, in die Schriften und in den spirituellen Meister. Und Laukike Shraddha ist Vertrauen, was man hat in seinen eigenen Geist und in die, was die Leute so sagen. Ne, was so normal, wenn jemand zum Beispiel hier reinkommt und sagt, schon gehört, da in diesem Wald, da ist ein Geist. Und wir gehen sofort, ein Geist. Dann heißt es, dass wir Loki Geschwatter haben. Wir haben Vertrauen in das, was die Leute so sagen. Gibt es oft. So, es gibt ein tolles Beispiel, ein tolles Lila, was diesen Shudder erläutern soll. Es handelt von einer älteren Frau und ihrer Schwiegertochter. Die ging jeden Tag zu einer Vorlesung von einem großen Devotee, und der vorlesende Devotee sagte, wenn du den heiligen Namen Haris chantest, kannst du den Ozean des materiellen Daseins überwinden. Und die 16-jährige Schwiegertochter fing an diesem Zeitpunkt sofort an, Hari Hari, Hari Hari, Hari Hari zu chanten. Sie chantete ständig die heiligen Namen des Herrn. Nur einmal war die Vorlesung besonders lang. Nicht langweilig, aber lang. Sie brachen also ein bisschen verspätet auf, und als sie zu dem Fluss kam, den sie überqueren mussten, sahen sie, dass der Fluss ziemlich unter Wasser war. Denn es war ein sogenannter, dieser Fluss war an einer Meeresmündung und wurde mit der Flut aufgefüllt. Sie warteten also hindurch, die Tochter chantete Hari, Hari, und die alte Schwiegermutter kam nach, und plötzlich verschwand die alte Schwiegermutter im Fluss. Das Wasser lief in ihre Nase rein und in ihren Mund. Sie blubberte unter, während die Tochter ganz leicht und ungestört weiterging. Und schließlich brudelte die Alte hervor, rette mich, während die Tochter schon auf dem anderen Ufer war. Und die Tochter sagte, ja, chant Hari Hari, das ist die Lösung. Das bringt einen über den Ozean des materiellen Daseins, ganz zu schweigen von diesem jämmerlichen Fluss. Aber die alte Frau hatte eben kein Vertrauen. Und so hat sich Krishna ihr nicht offenbart und ihr nicht geholfen, über das Wasser des materiellen Daseins zu kommen. Und wenn die Schwiegertochter nicht behende gekommen wäre und sie da irgendwie gepackt hätte, um sie rauszubringen, wie soll ich mich ausdrücken, wäre es nie so weit gekommen, dann wäre sie untergegangen. Nun, wir mögen uns jetzt fragen, wie ist es mit unserem Vertrauen in die heiligen Namen des Herrn? Hast du das Vertrauen dann da drin, dass du einfach nur richtig chanten musst und dann wirst du zurück zu Krishna kommen? Hast du das Vertrauen, Rohini so und so, sie ist unser Pujari, hast du das Vertrauen, Madhavi, ich möchte nicht eine Gottschwester fragen, die bestimmt viel fortgeschrittener ist als ich, also, das wäre nicht richtig von mir. Madhavi, hast du das Vertrauen, dadurch, dass du einfach chantest, werden all deine Belange erfüllt werden. Du brauchst nur zu Krishna zu gehen und mit Aufrichtigkeit die heiligen Namen zu chanten. Das ist eine schwierige, das ist eine Frage, die wir hier nicht in diesem Forum beantworten sollen. Der Punkt ist, dass die meisten von uns nicht ausreichend viel Vertrauen in den heiligen Namen haben. Und das ist der Grund, warum unser spirituelles Leben ein bisschen zögerlich vorangeht. Denn hätten wir ausreichendes Vertrauen, würde sich Krishna sofort offenbaren in Form des transzendentalen Klanges und uns auch beistehen auf unseren manchmal etwas steinigen Wegen. Der Grund, weswegen dieses Vertrauen nicht so da ist, wird in Sanskrit Kapatya genannt. Kapatya ist ein sehr starkes Wort, und ich glaube, wir sind alle über 18 und wir können das gut verstehen. Das ist eine zweispaltige Haltung, Duplicity in Englisch, eine Doppelgesichtigkeit. Das steht im Dictionary so, Doppelgesichtigkeit, aber das ist irgendwie
komisches Wort. Duplicity, wie würde man das sagen? Gaurav Bhavani, hast du das in deiner Universität gelernt? Es kann Verschiedenes heißen in verschiedenen Zusammenhängen. In persönlichen Kontakten ist Duplicity so etwas wie eine Art Hinterhältigkeit, nicht, dass man eine so sagt und so handelt. Duplicity, in der Linguistik ist es eine Doppelzüngigkeit auch, nicht, dass man zweierlei verschiedene Sachen sagt. Ich glaube, wir haben ein bisschen, das ist so eine Frage von Heuchelei, aber Duplicity heißt dann zwei Seiten in einem, die man nicht zusammenbringen kann. Zum Beispiel, ein Devotee, der noch von Kapatya behaftet ist, ist auf der einen Seite gibt er sich Krishna, will er sich Krishna hingeben, aber auf der anderen Seite will er auch was anderes. Es ist so wie einer, der, sagen wir mal, der mit dem Auto fährt. Ihr seid, die meisten von euch sind Autofahrer. Du fährst mit einem, du drückst mit einem Fuß aufs Gaspedal und mit dem anderen aufs Bremspedal. Das geht unglaublich zögerlich dann voran. Also, wir können es ja mal ausprobieren. Wir können ja hier ein Experiment, ein Workshop machen in Duplicity. So, dieses noch nicht sich ganz Krishna geben wollen und deswegen auch noch nicht ganz Vertrauen haben in Krishna, das ist der Grund, weswegen wir noch nicht so im spirituellen Leben vorankommen. Wenn wir aber ganz einfach, sagen wir mal, hören, chante Hare Krishna und konzentriere dich, ja, mache ich, enthusiastisch, gib dich Krishna hin, ja, mache ich, ich gebe mich Krishna hin, dann klappt das auch. Erinnert euch an Situationen, wo es geklappt hat. Nicht? Krishna wartet darauf, dass wir den Fuß vom Bremspedal nehmen, damit es herangeht. Die Tochter hörte, durch das Chanten des heiligen Namens kann man den Ozean des materiellen Daseins überwinden, was denn zu schweigen von diesem kleinen Fluss hier, und chantete und kam über den Fluss rüber. Es ist ein Gesetz. Wer sich Krishna hingibt, dem gibt sich Krishna hin. Yes. Nun, zu dieser Haltung zu kommen, ist letztendlich unsere ganze Aufgabe. Ich möchte euch von wahrscheinlich dem kostbarsten Buddha der Welt erzählen. Dies ist eine Buddha-Statue, die in Bangkok steht. Sie ist 169 Millionen Dollars wert. Sie besteht aus solidem Gold. Und wenn ihr die Geschichte dieser Buddha-Statue hört, werdet ihr einen Erleuchtungsmoment kriegen. Diese Buddha-Statue befindet sich in einem ganz kleinen Tempel, 9 Meter auf 9 Meter. Und sie ist... Sie war vorher in einem anderen Ort, in einem anderen Tempel. Dann musste jedoch durch Bangkok oder sollte durch Bangkok eine Autobahn gebaut werden. Und so musste diese Buddha-Statue aus dem alten Tempel, der umgebaut werden musste oder der niedergewalzt werden musste, in einen neuen Tempel reinkommen. So am Abend, am Nachmittag, kamen die Bangkok-Leute und wollten diesen Buddha nun hochhieven. Zu der Zeit jedoch war dieser Buddha, war es ein Thronbuddha. Jetzt guckt schon, was jetzt, ja, die Geschichte ist ein bisschen verzwackt. Man soll schon denken bei der Geschichte, was jetzt. Da war ein Thronbuddha, der verehrt wurde. Und mit Terrakotta-Ton bestrichen war. Ein wunderschönes Prachtexemplar. So, der Abt des Klosters hatte den Kran kommen lassen und hatte persönlich dafür gesorgt, dass das festgemacht wurde, der Buddha. Und dann sollte er hochgehievt werden.
Aber plötzlich merken die Leute am Kran, dass die Drahtseile sich alle durch, dass die alle nacheinander durchrissen. Ja, was ist denn so schwer? Dieser Tonbuddha. Es war ein Buddha aus Ton. Dann fing es an zu regnen. Und der Abt sagte, so geht das nicht. Buddha will nicht weg. Und der Buddha wurde wieder runtergesenkt. Man brachte jetzt zwar schon draußen, man nahm eine Regenplane. Und der Abt kam abends nochmal hin. Ein Tonbuddha ist normalerweise sehr leicht. Was war so schwer an dem? Ging dann hin, guckte unter die Plane, ob irgendwas vielleicht auch kaputt gegangen war. Und da sah er plötzlich aus einem Riss ein goldenes Licht herausstrahlen. So, das, konnte man es verstehen? Und das war jetzt noch seltsamer. Der Tonbuddha, den man das ganze Leben verehrt hatte, leuchtete aus einem Riss. War Buddha total wütend und jetzt zornig und war es eine überweltliche Erscheinung, die sich nicht mit normalen Maßstäben messen ließ? Der Abt war völlig, wie sagt man, zappelig, also zittrig. Er nahm einen Hammer und einen Meißel und fing an, den Ton zu hämmern. Desto mehr leuchtete der aus sich heraus. Bis er schließlich den ganzen Ton abgehämmert hatte und merkte, der ist aus solidem Gold. Was nämlich der Fall war, dass dieser Tonbuddha ursprünglich eben ein Goldbuddha war, aber dann hatten die Mönche, weil die Vietcongs oder ich weiß es nicht gerade wer, ich will hier keinem die Schuld geben, der es nicht gewesen ist, irgend so ein wilden Stamm, dass die da kommen wollten und diesen Buddha plündern wollten. Mit. Und deswegen hatten sie mit Ton übertan. Und die ganzen Leute hatten, die Mönche hatten seit langer Zeit geglaubt, sie würden einen Tonbuddha verehren, obwohl es aus solidem Gold war. Das spielt in der Verehrung keine Rolle, aber nur zu sagen, es ist eines der größten Wunder, dieser solide Goldbuddha. Das war bis dahin nicht bekannt. Und so ist es, erst als der Abt gekommen war und das losgeklopft hat, und der Ton runterfiel von dem Goldbuddha, sah man das solide Gold. Und so ist es mit jedem von uns, auch der einschlafenden Vajrayanti. Hare Krishna. Vajrayanti nimmt mir das nicht übel, ich weiß es. Wir sind aus Gold. Wir sind nur bedeckt von einer Tonkruste, von materiellen Verunreinigungen. Wir sind ewiges Virtualisieren. Wir schätzen den heiligen Namen. Wir sind Gottesliebende. Durch das Chanten des heiligen Namens wird unsere goldige Natur, wenn ihr so wollt, unsere aus Gold bestehende Natur bestehen. Selbst wenn es manchmal mühsam ist, wie der Abt, der klick, 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 Stück für Stück den Buddha befreien musste von seiner Terrakotta. Dass wir auf diese Weise klick, 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 diese materiellen Verunreinigungen von uns nehmen. Aber dieser Weg lohnt sich. Es ist unser einziger Weg, den wir haben. Krishna im Kali-Yuga ist erschienen in Form des heiligen Namens. Lasst uns ihn ernst nehmen und in richtiger Weise gebührend behandeln. Hare Krishna. Ehrlich gesagt, diese Geschichte das erste Mal erzähle ich. Nächstes Mal ist es besser. Ja. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Meine lieben Devotees. Ich schaue noch schnell, ob ich ein Zitat hier. Ich will dir yes. wo es ankommt, anfängt, ist meistens in der Sadhu Sangha, in der Gemeinschaft mit Devotees. In dieser Gemeinschaft von Devotees wird das Vertrauen geboren, und zwar durch zweierlei Weisen. Entweder man hört die Devotees, wie sie so überzeugt sprechen und denkt, es muss wohl so sein. Nicht? Und geht es eigentlich so, wenn man einen Devotee, der so enthusiastisch predigt über seine Sachen, dann denkt man, ach, zumindest ist einer davon überzeugt. Gut, also ich bin mir meiner Sache nicht hundertprozentig sicher, aber der scheint nicht hundertprozentig sicher zu sein. So war das bei mir, Vishwadev. Ich hörte Prabhupada sprechen einmal über, zum Beispiel, wir waren nicht auf dem Mond. Und Prabhupada sagte das so überzeugt. Ich hatte als Kind gesehen, wie die Leute auf dem Mond gelandet waren, im Fernsehen, Apollo 11 und so. Ich hörte das. Zuerst war ich, die Devotees hatten es mir zuerst gesagt, natürlich als allererstes, wie ich in den Tempel reinkam, fast, oder als zweites. Und dann dachte ich, mit denen habe ich nichts zu tun, ich habe es gesehen, im Lokika, im einäugigen Guru, im Fernsehen. Ich hatte ein Lokika-Shatha. Aber als ich Prabhupada das so sagen hörte, dachte ich, also so genau weiß ich das nun auch nicht, ob die nun da waren oder nicht. Das ist so viel Betrug heutzutage. Und war dann einfach überzeugt im Inneren. Das andere ist, dass man das Beispiel der Devotees sieht. Viele, viele Leute, die zum Krishna-Bewusstsein kommen, werden letztendlich überzeugt durch das Beispiel von Devotees. Wisst ihr das? Ich predige ja verhältnismäßig, also so viel wie möglich. Ich merke immer, die meisten, das, wo der Groschen fällt bei den Leuten, also wo die wirklich sagen, ich glaube das jetzt auch, ist, wenn sie das Beispiel von Devotees sehen. Das ist unglaublich machtvoll. In den Shastras heißt es, das ist im Kali Yuga das wichtigste religiöse Prinzip. Nämlich das, was die Devotees als Beispiel geben. Das nehmen die Leute am meisten ernst. Wehe, wenn ein Devotee, wenn die sehen, dass Devotees sich ganz gewöhnlich wie gewöhnliche Menschen verhalten, dann können sie das nicht glauben, auch wenn die Philosophie stimmt oder logisch nachvollziehbar ist. Nicht so, Vertrauen wird in der Sadhu Sangha entwickelt. Nun kann man natürlich sagen, gut, aber wir sehen ja, dass manche haben unglaublich es leicht. Ich glaube, du als Prediger weiß es auch. Bei manchen geht es ist sehr leicht, das Vertrauen. Die bringen das Vertrauen sehr leicht auf und die anderen nicht. Das liegt eben sehr an der Mentalität. Wer eine etwas verbogene Mentalität hat, hat es schwieriger, Vertrauen in die Devotees zu entwickeln. Und wer nicht so eine, so Bhajan Sukriti, wer noch nie spirituelle Tätigkeiten ausgeübt hat und für den das alles neu ist, der hat es auch unglaublich schwierig. Am schwierigsten hat es jedoch derjenige, der noch festhält am materiellen Ding. Der wird mit dem Vertrauen nicht so weit kommen. Im Zusammenhang habe ich eine super nice Geschichte, aber ich möchte nicht in der Geschichte die Spur verlieren. Ja, Vishwadev, was würdest du sagen? Hast du, also, ich meine jetzt so, möchtest du dazu noch etwas sagen oder fragen zu diesem Punkt, oder ist das für dich überzeugend? Ja, Sadhu Sangha. Und nun, innerhalb der Sadhu Sangha kommt es natürlich auch auf die Mentalität desjenigen an. Nicht, wenn der schon vorher Sukritis hat, irgendwas gemacht hat, dann geht es für ihn viel einfacher. Zum Beispiel Prasadam. Prasadam geben häuft so viel Sukriti an. Wenn die einfach Prasadam essen, deswegen hat, ich fand das sehr nice, Vishnupada hat uns einmal gesagt, als wir in Deutschland ziemlich anfingen zum Predigen, hat er von seinen Erfahrungen gesprochen und eine Grundregel gesagt, ein Prediger sollte niemals in den Weg von Prasadam geraten und von dem Heiligen Namen. Zum Beispiel, wenn du predigst zu jemandem und das Sonntagsfest mal wird ausgeserviert und du denkst jetzt, du musst jetzt zu ihm die Punkte machen. Nicht? Das ist mir manchmal so gegangen, wenn ich so in Fahrt komme und ich bin nicht hungrig, ich kriege ja, habe schon wahrscheinlich Schlagsahne und Linzer Torte und alles zum Frühstück gehabt und so weiter, nicht, und predige dazu den Leuten. Und das habe ich am Anfang immer gemacht. So wie Prasadam kommt. Alles unterbrechen, Prasadam geben. Vielleicht nicht gerade den Punkt, also den Punkt kann man noch zu Ende. Oder ihm einfach das Gefühl geben, Krishna, das hol doch mal, reservier doch ein Plate Prasadam für so und so. Nicht? Und so, das ist ganz wichtig. Aber Bhajan Sukriti muss aufgebaut werden. Und ein Mensch, wenn ein Mensch diese einfache Gesinnung hat, dass er einfach Vertrauen hat, dass er sich einfach so sein Herz einfach gibt. Nicht? Ach toll, da steht in den Schriften drin, Nektar. Und dieses einfache Vertrauen, Simplicity. Ein Devotee sollte Saralata sein. Saralata heißt einfach. Das heißt nicht, dass er ein Simpleton ist, sondern dass er einfach weiß, das ist eine stimmige Sache, Krishna-Bewusstsein, das akzeptiere ich jetzt. Fertig. Ganz einfach. Wie ein Kind, was er einfach sagt, wenn der Vater was sagt, das wird schon stimmen, der hat mich nicht noch nicht hinters Licht geführt. Warum sollte er? Nicht? Dieses einfache Vertrauen. Aber manche von uns sind halt so entsetzlich kompliziert. Krishna. Wir haben aber meistens in das Vertrauen, wo wir beim Vertrauen sind, was wir uns wünschen. Nicht? Man merkt das in der Welt, zum Beispiel jemand wünscht sich, verheiratet zu sein mit der und der Person und denkt dann, die und die Person hat alle goldenen Eigenschaften und sieht das dann auch so, wenn man ihr sagt, nein, sie hat nur kupferne Eigenschaften, nicht goldene. Da ist kein Vertrauen da. Nicht? Wir haben immer Vertrauen meistens in das, was wir uns wünschen. Deswegen wird niemals so leicht Vertrauen in Krishna-Bewusstsein auftreten, wenn wir weiterhin materielle Wünsche haben. Man sollte das sofort in Ordnung bringen. Also ich habe gerade dazu einen Tape gehört, wo Prabhupada hat plötzlich, es war unglaublich, heute hörten wir das, wie Prabhupada hat plötzlich sagt, wir zum Beispiel sprechen in einen Tape-Recorder rein, damit viele andere Leute das noch hören kann. Und ich war richtig so, ich war am Prasadam essen und merkte plötzlich, wie Prabhupada durch diese Aufnahme zu mir sprach. Er sagte, wir, damit meinte Prabhupada sich selbst, also hätte er auch sagen können, ich benutze einen Tape-Recorder, damit viele andere Leute das noch hören können. Und mir ist fast der Löffel von der Hand gefallen. Pling! Ich bin gemeint, mein spiritueller Meister spricht mich an, Nektar. Denn er sagte, wenn wir etwas für den Dienst für Krishna brauchen, dann sollten wir alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Die wir nehmen können. Du wirst sehen, wenn du es dir angewöhnst, die Dinge, die du hast, als Eigentum von Krishna zu sehen und in Krishnas Dienst zu stellen, dann wirst du auch von der letzten Spur des Materialismus befreit, wenn du den Wunsch hast, die in Ordnung zu bringen. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Das Auto brauche ich für mein, dass ich Krishna dienen kann. Ich möchte noch meine gute Geschichte erzählen. Die ist so gut, die muss erzählt werden. In dieser, weil es geht um das Thema. Bhakti Vinod Thakur und Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur
waren einmal auf dem Weg nach Jagannath Puri. Und es wurde sehr spät und sie mussten irgendwo übernachten. So, sie hatten auf dem Weg einen Tempel gesehen, einen verlassenen Tempel. Und sie gingen beide in den Tempel hinein. Und Bhaktivinoda Thakur hat sich nicht hingelegt, sondern gechantet. Sein Sohn schlief und plötzlich ging es los. Steine, faustgroße Steine, wurden durch den Tempel geschleudert. Die Türen klapperten. Bang, 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 bang. Und eine spukige Atmosphäre ging auf. Bhaktivinoda Thakur chantete einfach nur weiter. Am nächsten Morgen gingen sie aus dem Tempel raus und gingen durch das Dorf hinein. Und die Leute im Dorf sagten, zwei Sadhus, wo habt ihr übernachtet? Ja, sagte Bhaktivinoda Thakur, in dem Mandir, in dem Tempel. Oh nein, sagte, das ist doch ein von einem Geist besessenes Mandir. Hat es nicht auch losgespuckt? Da fliegen die Steine und klappern die Türen. Wie im Film. Also nicht wie im Film. Und Bhaktivinoda Thakur hat gesagt, ja. Und da hat er gesagt, er hätte den Geist gesehen. Und wisst ihr, wer er war? Das war ein Pujari, der materielle Wünsche hatte und die auch ausgelebt hatte. Rauchen und mit dem anderen Geschlecht. Bisschen nicht stubenreine Sachen, nicht unter und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Anhaftungen ist er noch einmal geboren worden, aber weil er schwer gesündigt hat in Krishnas Tempel, deswegen ist er nochmal als Ghost gekommen. Und dann sagte Bhaktivinoda Thakur weiter, wenn wir die heiligen Namen chanten, müssen wir konzentriert chanten. Denn nur so können wir materielle Anhaftungen aufgeben. Lord Chaitanya sagt, Madhanam na Janam na Sundarim, ich möchte nicht Reichtümer und nicht Position und so weiter. Und so muss ein Devotee spirituelles Leben praktizieren. Sonst entwickelt er heimlich materielle Wünsche und die werden aufgeblasen und mögen ihn dazu noch bringen, eine neue Geburt zu nehmen. Also meistens. Der muss schon was auf dem Kerbholz gehabt haben, um wieder als Ghost zu kommen. Ich glaube nicht, dass man als Ghost wiedergeboren wird, in jedem Fall. Das ist ein extremer Fall. Aber, ja. Deswegen, meine lieben Devotees, lasst uns den heiligen Namen als unsere einzige Zuflucht umarmen. Es heißt, Lebewesen, die in die Fangmaschen von Geburt und Tod verstrickt sind, können selbst durch das unbewusste Chanten von Krishnas heiligen Namen, der von der Furcht in Person gefürchtet wird, sofort befreit werden. Hare Krishna. So. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mir die Gelegenheit gegeben habt, über etwas zu sprechen, was mir im Augenblick sehr auf dem Herzen liegt. Es war meine erste Vorlesung, ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen, weil es ist nicht mehr der Schmerz da, aber die Anstrengung, den Körper gerade zu halten, denn die Muskeln sind da so. Die Devotees haben gefragt, wie es mir geht. Sehr gut. Ich habe jeden Tag eine sehr aufbauende Therapie und möchte euch einen Tipp geben. Wenn es mit dem Rücken losgeht, sollte man das nicht ignorieren. Das kann man sich nicht vorstellen, zu was für extremen Schmerzen der Rücken fähig ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann es mir jetzt schon nicht mehr vorstellen, wie ich dran war. Nächstes Mal nehme ich es auf Video auf und lass mir dann das vorspielen. Also es ist unvorstellbar. Und man merkt in dieser Situation, man muss Zuflucht suchen und finden bei dem heiligen Namen. Das ist denn das Einzige, was man hat. Heiligen Namen und Krishna. Ich bin sehr dankbar. Und ja, Krishna. Es war aber etwas Privates. Ich sitze hier aber nicht auf dem Vyasasan, sondern auf einem Stuhl, da kann man schon mal private Dinge erzählen. Noch was, was ich im Augenblick lese für alle Brahmanas, dieses Buch Gayatri. Ich hoffe, dass das gibt sehr viel Information über das Chanten von dem Gayatri-Mantra, indem es die Bedeutung der Mantren sehr detailliert erklärt. Und es hilft einem sehr, wenn wir Brahmanas sind und, wie soll ich mich ausdrücken, unser Gayatri-Chanten so langsam verkümmern lassen, bis es zu einem Krüppel wird, also unser Chanten, nicht? Dann ist es nicht, dann wird uns das auch nicht sehr helfen bei unserer Chant-Reform. Deswegen ist es ganz hilfreich, wenn man so mehr Informationen über das Gayatri-Mantra Chanten bekommt, kann man mit viel mehr Geschmack und Freude Chanten, Mantra Chanten. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Go Nitai ki jai, Gaur Prema Nandi Hari Hari Bol. Vishwadeep Prabhu,